Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die große, große unerreichte Dolly Parton, Jolene. Nicht nur Musikerin war sie, sie war auch jemand, der die Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft mitgeprägt hat, der viele auch Debatten mit angestoßen hat, der sich auch engagiert hat und jemand, der auch eine ganz bestimmte Biografie mitbringt, die sie stark geprägt hat. Kerstin Poppendieck erinnert an Dolly Parton.
Jolene.
Bekannt war Dolly Parton vor allem als Königin der Country-Musik. Dabei war sie viel mehr. Schauspielerin, Buchautorin, Stilikone, Geschäftsfrau und Philanthropin. Geboren am 19. Januar 1946 in Locust Ridge, Tennessee, wuchs sie mit ihren Eltern und 11 Geschwistern in einer Einraumhütte in den Bergen auf. Geld war immer knapp in ihrer Familie. Um diesem Alltag zu entfliehen, begann Dolly Parton schon früh Musik zu machen. Mit 6 sang sie in der Kirche, mit 8 spielte sie Gitarre und trat im Radio und Fernsehen auf. Ihre ersten professionellen Studioaufnahmen machte sie mit 13. Das war der Beginn einer einzigartigen Karriere als Musikerin. Dolly Parton hat sich nie für die Verhältnisse geschämt, in denen sie aufgewachsen ist. Im Gegenteil. Sie hat sie in einem ihrer bekanntesten und für sie wichtigsten Lieder thematisiert. Coat of Many Colors.
She made my coat of many colors that I was so proud of.
But my favorite song, and I've said
ich bezweifle, dass ich jemals ein Lied schreiben werde, das mir mehr bedeutet als Coat of Many Colors. Denn darin geht es um die Familie, es geht um meine Mama, es geht um Mobbing, es geht um Akzeptanz und um Vielfalt. Es geht um all die Dinge, die wirklich wichtig sind. Aber damals wusste ich das noch nicht.
Zu Beginn ihrer Karriere hatte es Dolly Parton nicht leicht, als Künstlerin ernst genommen zu werden. Ihr grell geschminktes Gesicht, die blonde Perücke und ihre kurvige Figur erregten Aufsehen, aber nicht unbedingt Respekt. Sie wolle unbedingt auffallen, hat Dolly Parton mal gesagt. Und es koste viel Geld, so billig auszusehen.
Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich mag es nicht, wie alle anderen zu sein. Also habe ich beschlossen, dass ich etwas tun würde, das Aufmerksamkeit erregt. Ich dachte, sobald Menschen den Schock über mein Aussehen überwunden haben, werden sie schon erkennen, dass mehr in mir steckt. Ich bin sehr real, und zwar da, wo es darauf ankommt, im Inneren. Das Showgeschäft ist ein Witz, mit dem man Geld verdienen kann. Und es hat mir einfach immer Spaß gemacht, Witze zu erzählen.
Showbusiness is a money-making joke, and I just always like telling jokes.
'1974 gab es eine Nacht, die Dolly Partons Leben für immer veränderte. In dieser Nacht schrieb sie 2 Lieder, Jolene und I Will Always Love You. Beide wurden zu Welthits. Und dann sang Whitney Houston 1992 I Will Always Love You. Und das Lied wurde zu einem der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Von da an hatte Dolly Parton finanziell ausgesorgt, denn sie hatte die Rechte an dem Song immer behalten. Sie eröffnete Vergnügungsparks mit dem Namen Dollywood, schrieb Bücher und gründete eine Organisation, die Kinder unterstützt, lesen zu lernen. Während der Corona-Pandemie spendete Dolly Parton über 1 Million Dollar, um die Forschung für einen Impfstoff voranzutreiben. Aus der Politik hielt sie sich raus. Auch private Skandale gab es keine. Dolly Parton war clever, in vielerlei Hinsicht. Und sie war eine Feministin, lange bevor der Begriff präsent wurde, und thematisierte immer wieder Frauen und fehlende Gleichberechtigung in ihren Liedern. Dolly Parton steht vor allem für Country-Musik, aber sie hatte auch ganz bewusst Popsongs aufgenommen, um ein so großes Publikum wie möglich zu erreichen. Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie 25 Nummer-1-Hits, verkaufte mehr als 100 Millionen Alben, gewann Grammys, hat gleich 2 Sterne auf dem Walk of Fame in Hollywood und ist Mitglied der Country Music Hall of Fame und der Rock'n'Roll Hall of Fame. Keine Musikerin hat die Country-Musik der USA so sehr geprägt wie Dolly Parton.
Oh, ich bin kein Genie. Das liegt mir einfach im Blut. Und ich habe ein Talent fürs Reimen. Ich sage immer im Scherz, ich habe mindestens 3000 Songs und davon 3 gute. Ich könnte nicht aufhören, Lieder zu schreiben, selbst wenn ich wollte. Das gehört zu mir wie das Auftragen meines Make-ups. Und ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Tod tun kann, der hoffentlich noch weit, weit weg ist.
Jetzt kam der Tag doch früher, als erhofft. 80 ist sie geworden. Dolly Parton, an die wir erinnert haben hier mithilfe von Kerstin Poppendieck, an diese bemerkenswerte Biografie. Kritikerin Jenny Zilker ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Was hat sie, diese Dolly Parton, für die feministische Sache getan?
Ja, ich meine, sie war das die Ausgeburt an mein Körper gehört mir, ich mache, was ich will. Sie hat mal den Song geschrieben, Everything's Beautiful in Its Own Way. Also sie hat das wirklich ausgelebt. Das kann ja auch für Feministinnen oder für Frauen, für Männer keine Beschränkungen geben, wie man seinen Körper zu definieren möchte oder sehen möchte. Und was wir gerade auch schon gehört haben, also Body Positivity ist eine Sache, aber ich finde, wenn man Body Positivity predigt, muss man auch Botox Positivity predigen. Und das hat sie eben auch da einfach ganz nonchalant mit reingenommen. Also hat gesagt, mein Körper, der soll so und so sein und hat sich auch, also hat auch nie darüber, hat er nie vertuscht, dass sie sagt, ich mache alles Mögliche für meinen Körper, ich lasse mich operieren, das ist ja egal, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eine selbstbestimmte Frau ist. Und das finde ich schon, ist ein, also gerade für ihre Generation und für da, wo sie herkommt, diese sehr konservative Country-Szene, ist das schon sehr ungewöhnlich.
Das war also auch, was das angeht, was Körperbilder angeht, schon eine frühe Selbstbehauptung und auch ein selbstbewusstes Umgehen auch mit Schönheitsoperationen. Ich meine, es wurde ja auch viel diskutiert, welches Bild oder welches Image sie damit auch transportiert, vielleicht auch für andere Frauen, die sozusagen sich dort eingeschränkter fühlen mit ihrem Körper. Was hat das bedeutet damals schon? Das ist ja viele Jahrzehnte her.
Genau, dass man überhaupt dieses Bild besprechen muss, ist ja schon ein Problem, ne? Dass das immer wieder eine Rolle spielt, das meine ich damit. Und das hat sie ganz klar gesagt, also da war sie immer sehr klar und hat, also sie hat natürlich so gehandelt, wie Feministinnen in Gänsefüßchen handeln, eben als Großunternehmerin, als erfolgreiche Musikerin, als jemand, der also genau weiß, was er mit seinem Leben anfangen will. Aber sie hat halt dabei einfach gesagt, ich lasse mich doch nicht einschränken, weil irgendjemand erwartet, dass, keine Ahnung, selbstbewusste, selbstbestimmte Frauen so und so nicht aussehen. Ob das jetzt ein Klischee ist, also auch Klischees haben ja viel mit Tradition zu tun. Und wenn ihr das einfach so gefallen hat, dann darf sie das natürlich machen. Das hat sie einfach nicht interessiert. Und ich meine, sie war auch eine gute Schauspielerin. Sie hat ja auch in vielen Filmen ganz erfolgreich gespielt, in Steel Magnolias zum Beispiel, und hat das wirklich auch sehr, sehr schön gemacht und hat dann nochmal dieses, also gerade bei Steel Magnolias gibt es genau dieses Frauenbild, diese starken Frauen, die aussehen wie so Barbies aus den Südstaaten in den 60ern, aber eigentlich alles in der Hand haben, dass das zusammengeht. Da hat sich, finde ich, sehr, sehr viel getan und das alles, ohne irgendwie dabei extrem laut zu werden, ist jetzt einfach gezeigt, wie es geht.
Hat sie denn etwas für die, ich sag mal, feministische Bewegung getan? Kann man sagen, dass sich der Feminismus auch zumindest in Teilen an ihr ein Vorbild genommen hat?
Vorbild weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber Feminismus ist für mich überhaupt keine Bewegung, sondern es ist einfach Teil der sollte Teil unserer Gesellschaft sein. Wir sollten eigentlich alle FeministInnen sein.
Aber damals war es noch was Besonderes, als sie damit begann, genau, sich selbst nicht, bewusst zu behaupten.
Genau. Was sie gezeigt hat, ist, dass es eben auch in alle Richtungen funktioniert. Also, dass man Feministin sein kann und eben trotzdem aussehen kann wie eine Barbie, meinetwegen. Ja? Oder eben, dass man Feministin sein kann und Botox benutzen kann und dass das miteinander überhaupt nichts zu tun hat. Das war, glaube ich, nicht von Anfang an klar. Ja, und das hat sie jetzt zumindest in den 60ern, 70ern, sie hat ja schon sehr früh, dieses Dame Blonde, was wir gerade gehört haben, ist von 1966. Da spielt sie ja schon mit diesem Klischee, nur weil ich blond bin, denkt doch nicht, dass ich irgendwie weniger nachdenke oder weniger weiß. Das ist tatsächlich was damals noch ein stärkeres Klischee war. Dagegen hat sie schon ganz früh gearbeitet. Ich glaube heute, also ich meine, dass es heute so ist, dass es wirklich weniger mit dem Aussehen verbunden wird, obwohl immer noch sehr viel aufs Aussehen von Frauen geguckt wird und auch sehr viel darüber
diskutiert
oder darüber kommuniziert wird. Genau.
Bis zu Ariana Grande heutzutage wird ja auch wieder debattiert.
Genau, das wird immer noch debattiert. Aber ich glaube, das ist schon, da ist eine Sensibilität entstanden. Das ist den Menschen heutzutage zumindest bewusster. Und daran würde ich schon sagen, sind auch solche wirklich super erfolgreich und auch sehr ja, einfach auch starken Musikerinnen wie Dolly Parton mitverantwortet.
Aber die Debatten bleiben eben, ne? Ich habe gerade Ariana Grande erwähnt, also die Debatten bleiben bis heute, dass Musikerinnen eben immer wieder auch, dass immer wieder über ihren Körper debattiert, diskutiert wird. Letztlich tun wir das ja auch jetzt hier in diesem Moment, ne?
Genau, also jetzt habe ich auch drüber nachgedacht, wir machen das auch, aber in dem Fall ist es tatsächlich wichtig, weil das eben für sie, also sie macht das, sie hat das ja auch gemacht, also sie hat das ja ganz bewusst auch, sie hat sich ja ganz bewusst auch so inszeniert und hat halt irgendwie, ja, den Leuten das ja auch vorgesetzt und hat, ist nicht ruhig geblieben bei diesem Thema, ne? Und wenn die Leute sie angesprochen haben darauf, hat sie gesagt, wieso, ich kann das doch machen, ich darf das doch machen, sie darf das, ne?
Ja, und dann war sie ja auch natürlich sehr erfolgreiche Unternehmerin, eine selbstbestimmte Unternehmerin, ja, in einer patriarchalen Musikindustrie. Wie ist ihr das gelungen?
Ja, sie hat, also ich glaube, sie hatte einfach keine Angst davor, hatte vielleicht auch die richtigen Berater, keine Ahnung, aber dass sie, sie war halt vor allen Dingen hat sie ihre Musik ja selbst geschrieben, also ihre Songs nicht alle jetzt, nicht musikalisch, aber die Texte eben selbst geschrieben, also hat von Anfang an sich mit dem Urheberrecht und Urheberschaft sehr stark beschäftigt, also wusste genau, was das bedeutet. Ich habe den Song geschrieben, welche Gelder kriege ich dann dafür, womit muss ich eintragen lassen und so, das war ja alles nicht egal. Sie ist nicht aufgebaut worden als Musikerin, wie viele aus der Zeit, weil man irgendjemand brauchte, also irgendeine Frau, die Gitarre spielt, sondern sie hat das selbst gewollt. Die ist selber in diese Musikkarriere reingegangen. Das war früher gar nicht so üblich bei Frauen und hat das deswegen alles gelernt und hat dann halt einfach darauf geachtet, dass sie das auch irgendwie weiterhin macht. Sie hat ihr 49. Album war das, glaube ich, vor einem Jahr noch, hat sie so ein Duettalbum rausgebracht mit ganz vielen anderen wirklich großen Namen, von Pink über Paul McCartney bis weiß nicht wen. Und da hat sie dann irgendwie nur noch Duette, nur noch Coverversionen gesungen. Aber sie hat halt eben auch sehr viel selbst geschrieben. Und sie kennt einfach dieses ganze Business wirklich von der Pike auf.
Und was Sie gesagt haben, jemand, der eben auch unternehmerisch sehr smart vorgegangen ist, auf Urheberrechte geachtet hat, auf Rechte auch geachtet hat, zum Beispiel I Will Always Love You. Ich glaube, das war ein sehr schlauer Schachzug, das eben nicht irgendwie zu verkaufen, sondern das eben tatsächlich Whitney Houston singen zu lassen und damit auch nochmal den eigenen Wohlstand zu vergrößern. Genau. Also ich gebe ehrlich zu, dass das, ich weiß nicht, gibt es so etwas wie ein Lieblingslied, irgendetwas Ikonisches von Dolly Parton für Sie? Ich gebe zu, meins ist wirklich I Will Always Love You, das hören wir auch noch. Was ist es für Sie?
Ja, Dumb Blonde haben wir gerade schon gehört, das mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag von dieser letzten Platte, da mochte ich eigentlich sehr wenig, ist so ein Rockstar, heißt das Album, also dieses Duettalbum, da finde ich das meiste ziemlich rockröhrig, aber ich mag das Stück mit Pink ganz gerne und es gibt eins mit Debbie Harry, das finde ich auch ganz schön. Mein Lieblingslied wäre aber auch tatsächlich Jolene und Dumb Blonde.
Beide haben wir schon gehört. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Jenny Zilker, Kritikerin über Dolly Parton, die jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Herzlichen Dank. Und wir schauen natürlich in die Heimat von Dolly Parton und sprechen mit unserem Korrespondenten Jasper Barenberg in Washington. Wie reagiert denn die Musikszene auf die Todesmeldung?
Also das Erste, was hier auffällt, ist, wie viele Bekundungen jetzt nach und nach reinkommen. Es werden sicherlich noch viel mehr werden. Da muss man schon ein bisschen auswählen. Ein Überblick ist da jetzt schon nahezu unmöglich. Ich greife mal ein paar Stimmen raus. Musiklegende Dionne Warwick schreibt auf X: Ganz sicher werde ich ihr Lachen vermissen, ihre Witze und ihre Persönlichkeit. Ruhe in Frieden, meine Freundin, mein Herz ist schwer. Die Country-Sängerin Reba McEntire, über 4 Jahrzehnte mit Dolly Parton befreundet, verabschiedet sich eben entsprechend auf sehr persönliche Weise, bezeichnet sie als Buddy, als gute Freundin, schreibt, Parton habe mit ihrem großen Herz unglaublich viel gegeben. Ihre Würdigung endet eben mit I will always love you, Reba. Besonders anrührend fand ich die Reaktion von Kacey Musgraves. Die gehört einer eher jüngeren Generation von Country-Sängerinnen an. Die schreibt: The world feels a lot less sparkly all of a sudden. Also sinngemäß, die Welt hat ganz plötzlich ein wenig Funkeln verloren. Und aus der Filmszene vielleicht noch 2 Stimmen. Jamie Lee Curtis würdigt Part nicht nur als Künstlerin eben, sondern als außergewöhnlich mutigen und menschlichen Menschen. Curtis betont, wie sehr Parton andere durch ihr Beispiel beeinflusst habe. Und als letztes Julia Roberts, ihre Partnerin in dem Film Steel Magnolias, nennt Parton einen magical and joyous human, also einen magischen und fröhlichen Menschen, und sagt, es sei ein Schatz gewesen, sie gekannt zu haben.
Und sie war ja eben nicht nur eine großartige Musikerin, die viele geprägt hat, sondern eben auch eine gesellschaftliche, auch zum Teil eine politische Figur. Jemand, der zum Beispiel auch viel Geld als Mäzenen auch investiert in Bildung, in Wissenschaft, wir haben das schon gehört. Welche politischen Reaktionen gibt es denn auf ihren Tod?
Also auch die politischen Reaktionen sind breit gefächert aus allen Lagern. Donald Trump, der US-Präsident, hat sich natürlich zu Wort gemeldet, hat Dolly Partons Tod als True Loss for Millions of People bezeichnet, also als einen großen Verlust für Millionen Menschen, würdigt sie als größte Country-Sängerin überhaupt und weit mehr als das. Er hat außerdem schon angeordnet, dass die US-Flagge eine Woche lang auf Halbmast gesetzt wird an allen öffentlichen Gebäuden, ab heute hier also in Washington. Auch das ein, wie ich finde, bemerkenswertes Zeichen. Wie überhaupt man sagen muss, dass aus allen Lagern Reaktionen kamen. Ich nehme mal von der Seite der Demokraten den bekannten Senator Bernie Sanders, der eben darauf hingewiesen hat, dass sie nicht nur eine große Entertainerin war und Songwriterin, sondern er hat ausdrücklich auf ihr Engagement für die Alphabetisierung hingewiesen, Bildung allgemein, LGBTQ-Rechte, Gesundheitsversorgung, Katastrophenhilfe, also Dinge, die ihm besonders am Herzen liegen. Und wenn man sozusagen so eine erste Zwischenbilanz ziehen möchte, dann fällt eben auf, dass es oft weniger um die Musik geht, sondern mehr um die Persönlichkeit, um den Menschen Dolly Parton und an den Äußerungen von so vielen Politikerinnen und Politikern, Leuten aus der Wirtschaft und aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen kann man eben auch ablesen. Dolly Parton war in den USA eine der wenigen Prominenten, die sowohl in den konservativen Gegenden als auch bei liberalen Amerikanern eben enorm beliebt und anerkannt war.
Reaktionen auf den Tod von Dolly Parton in den USA. Das war unser Korrespondent in Washington, Jasper Barenberg.